Neues lernen. Der Podcast. Corporate Learning weitergedacht. Mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.
Herzlich willkommen zu unserer nächsten Folge Neues Lernen, der Podcast. Ich merke gerade, dass ich schon länger keine Anmoderation, also den ersten Satz gesagt habe.
Habe ich mich immer vorgedrängt?
Nein, überhaupt nicht, aber es hat sich irgendwie so eingespielt. Jetzt muss ich gerade grinsen, während ich das sage. Und heute haben wir aber ein Thema, bei dem, glaube ich, viele erstmal nicht grinsen würden, wenn sie das hören. Es geht nämlich um die harten Zahlen, um das Controlling und irgendwie ist das ja für viele so ein trockenes Thema. Es geht meistens darum, irgendwelche Gelder zu verwalten, eben genau zu schauen, wie effizient und effektiv sind Maßnahmen. Aber heute schauen wir uns das mal ein bisschen auch von einer anderen Perspektive an.
Ja, weil unser Gast uns nämlich sehr deutlich aufzeigen konnte, dass Controlling nicht nur heißt, wir kürzen mal das Budget oder sind eben immer die, wie sagt man, die Buh-Männer
im
Unternehmen, Buh-Männer oder Frauen im Unternehmen, die dafür verantwortlich sind, dass man keine vernünftige Weiterbildung machen kann, weil es zu wenig Budget gibt, sondern dass man eben natürlich anhand der Zahlen vieles in die Zukunft vorausplanen kann und eben auch schauen kann, wo können wir denn am besten investieren, wo ist denn der Lerntransfer am höchsten, dass wir da auch wirklich gezielt in die richtige Richtung investieren können.
Genau, also wir schauen auch explizit auf Bildungscontrolling, sodass wir mitten in unser Lieblingsthema treffen, das Lernen.
Und das Schöne ist ja, dass wir unsere Gäste auch immer mal intern bei Haufe finden, denn wir haben ja ganz viele Experten und Expertinnen für HR-Themen und Bildungsthemen bei uns natürlich auch intern. Und da hat sich der Raphael Fischer bereit erklärt, uns mal Rede und Antwort zu stehen zum Thema Bildungscontrolling. Er ist Head of Product Management bei Semigator.
Bildungscontrolling heißt immer zu schauen, wer geht wohin, mit welchem Budget. Das ist immer die Basis. Und dann geht es natürlich immer auch je nach Ziel des Unternehmens. Also Controlling per se und Datenerfassung ist kein Selbstzweck, sondern soll immer einem höheren Zweck dienen und muss immer irgendetwas besser machen, als es vorher ist. Das heißt, das kann genau geschaut werden, wie ist zum Beispiel auch der Lernerfolg im Unternehmen. Ich kann mit Bildungscontrolling genau schauen, wer lernt was, wie kann ich im Nachhinein auch das Gelernte in den Arbeitsalltag integrieren. Das Thema Transfer, Lerntransfer in den Alltag. Ich kann schauen, wo habe ich Skill Gaps identifiziert im Unternehmen. Das heißt, wo braucht mein Unternehmen, um zukunftssicher zu werden, bestimmte Skills.
So, 1, 2, 3, dann geht's jetzt los in den Zahlendschungel.
Wow, was für eine starke Überleitung. Und die kam jetzt auch einfach so völlig spontan. Ich würde das so lassen, Christina.
Ja gut, wunderbar.
Also,
dann
an euch, liebe HörerInnen, ab ins Gespräch.
Gespräch.
Hallo und ein ganz herzliches Willkommen heute an dich, Raphael. Wir sprechen auch wieder remote. Du bist zu Hause im Homeoffice, wenn ich den Hintergrund so ein bisschen interpretieren darf.
Ganz genau richtig. Vielen Dank für die Einladung.
Wir haben heute ein Thema oder du hast ein Thema sozusagen im Gepäck dabei, das bei vielen vielleicht erstmal so ein bisschen oh nö Faktor hat. Wir wollen über Bildungscontrolling sprechen. Jetzt muss ich auch noch so negativ einsteigen, denn die wirtschaftliche Lage ist ja im Moment schon so, dass gerade die Controller viel zu tun haben und ein bisschen schauen müssen, wo man hier noch ein bisschen und dort auch ein bisschen einsparen kann. Gerade in der Weiterbildung zuckt natürlich auch schnell der Rotstift, wenn es darum geht. Wir müssen mal gucken, ob wir nicht ein bisschen weniger Budget, mit ein bisschen weniger Budget auch auskommen würden. Aber ist es jetzt nicht gerade eben der Tage so, dass deswegen das Bildungscontrolling nochmal stärker nachgefragt wird? Merkst du das am Markt, dass die Leute sagen, wir setzen jetzt doch nochmal aufs Bildungscontrolling, um eben zu gucken, nicht direkt einfach nur streichen, sondern erstmal schauen, welchen Wert hat alles so, was wir in der Weiterbildung tun?
Da fängst du natürlich gerade mit einer wirklich ganz großen Frage an. Ich glaube, die ist auch gar nicht so einfach zu beurteilen. Ich hole dann auch mal ein klein wenig aus. Wir hatten oder wir kennen ja alle die VUCA-Welt, die uns jetzt seit mehreren Jahren begleitet und die war immer ganz schön und ganz nett, als alles stabil war. Aber wir erleben ja jetzt auch schon länger, dass wir in einem Umfeld multilateraler Krisen leben. Es fing mit Corona an, das haben wir alle vergessen zum Glück. Dann kam der Ukraine-Krieg. Jetzt hat die USA einen Zoll- und Handelskrieg eröffnet. Die innenpolitische Stabilität ist auch nicht unbedingt so, wie wir uns das immer erhoffen. Und gerade in dem Kontext werden Firmen natürlich vorsichtiger und schauen natürlich viel genauer darauf, was passiert mit meinen Budgets, welche Wirkung kann ich mit meinen Budgets erzielen. Und da spielt natürlich auch das Bildungscontrolling an sich eine zunehmend größere Rolle, gerade auch in dem Kontext, dass man sagt, okay, ich muss auch mein Unternehmen resilienter und zukunftssicherer machen, um auch in dieser immer unbeständigeren Welt zu bestehen. Ich würde die Frage ganz klar mit Ja beantworten. Es hat eine zunehmend höhere Bedeutung, wenn auch unter mehreren Aspekten. Also es geht nicht nur darum zu schauen, welche Budgets kann ich kürzen. Es geht insbesondere auch darum zu schauen, wie kann ich die Budgets, die ich aktuell habe, optimal einsetzen.
Für viele heißt ja aber bisher Bildungscontrolling, dass man damit eben den Pflichten nachkommt, dass man bestimmte Weiterbildungen ja auch nachweisen muss. Also der Klassiker, ich muss halt mein Pflichthäkchen beim Compliance-Training setzen, um das nachzuweisen. Aber was kann denn eigentlich oder wie definierst du denn ein gutes Bildungscontrolling? Welche Chancen ergeben sich denn daraus eben für die Weiterbildung, wenn ich ein, ja, wertend gemeintes gutes Bildungscontrolling betreibe, das über das Pflichthäkchen hinausgeht?
Das ist genau der Punkt. Ich glaube, da gibt es nicht die richtige Antwort und da gibt es nicht die eindeutige Antwort. Natürlich habe ich auch Berichtswesen und Berichtspflichten im Unternehmen. Dafür ist natürlich die erste Anlaufstelle natürlich ein gut umfassendes Controlling. Wenn ich Bildungscontrolling aber wirklich auch als strategische Aufgabe betrachte, komme ich sehr schnell dahin. Ich habe da sehr viele Daten, die sehr, sehr wertvoll sein können für das Unternehmen. Und es geht auch deutlich weiter, als nur zu sagen, wofür gebe ich mein Geld aus? Natürlich ist immer die erste Frage, ja, dafür gebe ich mein Geld aus, da gab es die und die Schulung, das wurde so dokumentiert. Ich kann natürlich aber auch gerade in einer Zeit, in der es zunehmend darum geht, auch Daten zu sammeln, mit künstlicher Intelligenz anzureichern, auch ganz, ganz wichtige und wertvolle Ableitungen für eine optimale Unternehmensstruktur und Kultur ableiten. Das heißt, wenn ich diese Daten nehme, richtig mit anderen Daten verknüpfe, habe ich dazu einfach eine Anleitung, wo kann ich und muss ich mein Unternehmen wie weiterentwickeln? Auf ganz vielen Ebenen. Das fängt wirklich bei Kleinigkeiten an, beim Arbeitssicherheitsschutz. Ich kann damit High-Performer besser fördern, identifizieren. Das geht auch dahingehend zu sagen, okay, ich habe ganz klare Indikatoren, ein Zusammenspiel zum Beispiel zwischen guter Weiterbildung und auch Fluktuation der Mitarbeiter. All das, dafür ist die Basis immer ein gutes Bildungscontrolling, die weit über dieses Häkchensetzen hinausgeht.
Dann nimm uns doch mal mit, was würdest du sagen, wie ist der Stand in Unternehmen? Nutzen viele Unternehmen schon Bildungscontrolling und wenn ja oder jein, in welcher Form?
Ich glaube, ein rudimentäres Controlling hat jedes Unternehmen, ganz einfach aus der Perspektive heraus, dass Ausgaben getrackt werden und auch reportet werden. Das ist die unterste Ebene. Das heißt, wie viel Budget gebe ich für welches Thema im Unternehmen aus? Das macht nahezu jedes Unternehmen. Das ist ganz klassisches Controlling. Darüber hinaus entwickelt sich auch zunehmend die Erkenntnis, dass die Daten, die ich da sammle, auch wirklich zielgerichtet einsetzen kann. Also wirklich fortschrittliche Unternehmen, auch Unternehmen, die einen sehr hohen Reifegrad in der Personalentwicklung haben, nutzen diese Daten auch, um ihr Angebot zu optimieren, um ihr Angebot abzugleichen mit dem internen Angebot, um das Angebot abzugleichen, wo schicke ich meine Mitarbeiter eigentlich überhaupt hin, eine Transparenz darüber zu bekommen. Was lernen meine Mitarbeiter eigentlich, wenn jetzt in der Branche zunehmend, als ganz plattes Beispiel, zunehmend KI-Kurse für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gebucht werden, meine Mitarbeiter aber noch Office-Schulungen buchen, habe ich eine klare Indikation, hier läuft was auch in der Themenauswahl falsch. Ich glaube, um das abzuschließen, es gibt Unternehmen, die da sehr fortschrittlich sind. Es gibt natürlich aber auch Unternehmen, denen vielleicht einfach auch das Handwerkszeug, einfach auch die Lernkultur dahingehend fehlt, Bildungscontrolling so aufzustellen, dass es am Ende den maximalen Impact fürs Unternehmen hat.
Und was wäre der maximale Impact? Also eben Bildungscontrolling wird ja nicht einfach nur aus Selbstzweck eingeführt, sondern verfolgt ja ein spezielles Ziel. Was würdest du denn sagen, was kann man damit erreichen? Abseits dessen, wie du meintest, so die Basis ist, überhaupt mal zu schauen, welche Budgets haben wir, aber was wäre so der Mehrwert davon?
Das ist natürlich eine sehr große Frage. Im Idealfall erfasse ich Daten und verknüpfe diese Daten natürlich auch mit anderen Daten im Unternehmen. Das heißt, Bildungscontrolling heißt immer zu schauen, wer geht wohin, mit welchem Budget. Das ist immer die Basis. Und dann geht es natürlich immer auch je nach Ziel des Unternehmens. Also Controlling per se und Datenerfassung ist kein Selbstzweck, sondern soll immer einem höheren Zweck dienen und muss immer irgendetwas besser machen, als es vorher ist. Das heißt, es wird, das kann genau geschaut werden, wie ist zum Beispiel auch der Lernerfolg im Unternehmen. Ich kann mit Bildungscontrolling genau schauen, wer lernt was, wie kann ich im Nachhinein auch das Gelernte in den Arbeitsalltag integrieren. Das Thema Transfer, Lerntransfer in den Alltag. Ich kann schauen, wo habe ich Skill Gaps identifiziert im Unternehmen. Das heißt, wo braucht mein Unternehmen, um zukunftssicher zu werden, bestimmte Skills. Auch hier wieder das Paradebeispiel künstliche Intelligenz, ChatGPT. Wie kann ich dieses Skill Gap schließen? Welche Schulungen muss ich konkret anbieten? Aber es gibt auch zum Beispiel ganz praktische Anwendungen. Es gibt wunderbare Untersuchungen, wo man zum Beispiel in einem Produktionsbetrieb, wenn man den Mitarbeitern über eine gewisse Zeit vor Beginn der Schicht Mikro-Learning-Einheiten zum Thema Arbeitssicherheit zeigt, dass hier signifikant zum Beispiel die Unfallrate im Unternehmen sinkt. Solche Themen kann man auch wunderbar miteinander verknüpfen. Das funktioniert aber nur, wenn ich die Daten, die ich erhebe, auch mit anderen Daten im Unternehmen entsprechend verknüpfe. Gleiches gilt für das Thema Fluktuation. Ich kann einen sehr guten Indikator bilden zwischen, wie hoch ist meine Fluktuation im Unternehmen, wie hoch ist der Schulungseinsatz im Unternehmen, wie sind vielleicht auch Themen im Unternehmen. Und wenn man Bildungscontrolling dann auch ein klein wenig weiterfasst und auch die Formate weiterfasst und nicht nur auf klassisches Classroom-Training bezieht, wie zum Beispiel Coaching mit involviert oder andere Maßnahmen der Personalentwicklung, kann ich natürlich auch aus inhaltlichen Themen sehr, sehr viele Ableitungen für meine eigene Personalentwicklung treffen.
Dann lass uns doch die Daten, die man so braucht, mal ein bisschen genauer anzuschauen. Also hast du jetzt schon viele Beispiele genannt. Vielleicht nochmal kurz zusammenfassend, was sind denn standardmäßig die Daten, die jedes Unternehmen sowieso im Prinzip hat und die ich dann im Controlling eben ja zur Analyse heranziehen kann? Welche Daten sind denn das? Das haben wir vorhin schon gesagt, man weiß im Prinzip, wer was lernt und was das kostet. Was gibt's noch?
Das sind die ganz klassischen Basisdaten, die da. Ich habe Teilnehmerzahlen, ich habe Budgets, ich habe im Idealfall auch Themeninhalte, das heißt, zu welchen Themen schule ich meine Mitarbeiter, ich habe die Kosten dafür, ich habe Dauer dieser Maßnahmen. Ich kann, wenn ich es ein klein wenig weitermache, aber dafür brauche ich auch schon zentrale Systeme, auch schauen, wie hoch war die Zufriedenheit mit der Maßnahme. Hat der Mitarbeiter was gelernt? Ist er zufrieden mit der Qualität der Schulung, mit der Qualität letztlich des Dozenten und. Und darüber hinaus, darauf kann ich natürlich aufsetzen, das ganze Thema Lerntransfer. Was hast du wirklich gelernt? Haben wir die Ziele erreicht, die du dir mit dieser Maßnahme erhofft hast? Waren es kurzfristige Ziele? Sind es langfristige Ziele? Ich kann darüber auch Transferbarrieren im Unternehmen identifizieren. Wenn Mitarbeiter immer zum Beispiel auf externe Schulungen gehen, aber das Gelernte nie im Unternehmen einsetzen können, ist das eine ganz klare Indikation, dass ich ein Thema mit der Arbeits- und Lernkultur im Unternehmen habe. Ich kann natürlich auch nochmal schauen, wie entwickeln sich eigentlich die Mitarbeiter, die letztlich diese Schulungen durchgeführt haben. Es gibt ganz tolle Untersuchungen, dass auch ein gewisser Anteil von Mitarbeitern absolute High-Performer sind, wenn sie entsprechend auch mit Schulungen gefördert werden. Und das ist genau das Thema, das sind die Daten, die ich übers Bildungscontrolling erhalte, natürlich nicht ausreichend. Ich muss diese Daten des Bildungscontrollings natürlich immer mit anderen Daten, die ich im Unternehmen habe, verknüpfen und richtig interpretieren können.
Das heißt, wo ist denn dann eigentlich das Bildungscontrolling am geschicktesten angesiedelt? Also es muss ja dann schon in der Personal- oder aus der Personalentwicklung heraus gesteuert werden. Wenn ich das aber mit anderen Daten auch auf jeden Fall verknüpfen muss, damit ich überhaupt auch eben solche Effekte oder auch tatsächlich den Lerntransfer erfasse, kann, wo siedelt man eben das Bildungscontrolling denn am besten an? Doch auch stärker näher am Unternehmenscontrolling? Oder wie ist das denn meistens in den Unternehmen?
Aus meiner Perspektive ganz klar letztlich in der Personalentwicklung, auch wenn es hier wahrscheinlich nicht die richtige oder falsche Antwort gibt. Aber die Daten des Bildungscontrollings sollen die Personalentwicklung ja dahin enablen, das Unternehmen zukunftssicher zu machen und den optimalen Ressourceneinsatz zu gewährleisten auf ganz vielen Ebenen. Das heißt, den Lerntransfer zu gewährleisten, Mitarbeiterfluktuation zu vermindern, auch eine Talent Attraction herzustellen und wirklich das Skill Gap, das ich heute habe, für die Zukunft letztlich auch zielgerichtet und optimal zu schließen. Von daher muss es natürlich in der Personalentwicklung angesiedelt sein. Es ist aber am Ende eine Schnittstellenaufgabe, weil ich Daten, wie gesagt, erheben, erfassen, miteinander kombinieren und auch auswerten muss. Und auch im Vorfeld natürlich überlegen muss, was will ich eigentlich erreichen? Also wir sind häufig in der Situation, dass wir einfach Daten erheben, ohne wirklich genau zu wissen, was ist mein Ziel? wo will ich hin, was ist der Bedarf, was ist die Lücke, die ich damit schließen will. Und danach bedingt sich eigentlich erst die Frage, welche Daten erhebe ich. Also es wird sehr häufig gemacht, es wird erstmal Daten gesammelt. Es gibt aktuell natürlich auch im Kontext KI, ChatGPT, einfach auch so dieses Gefühl, ich muss alles, was ich an Daten habe, irgendwo sammeln, irgendwo vorhalten. Irgendjemand wird schon etwas daraus finden. Aber der eigentliche Weg ist vorher zu fragen, wo möchte ich hin? Welche Daten brauche ich dafür? Wie kann ich diese Daten erfassen? Wie muss ich die Daten mit anderen anreichern und wie kann ich sie dann interpretieren?
Du hast jetzt schon mehrfach KI und auch den Skill Gap erwähnt. Ich würde das gerne mal als Beispiel nehmen, um eben herauszufinden, wenn ich jetzt erfassen will im Unternehmen, existiert bei uns ein Skill Gap. Wie finde ich denn heraus, was wir nicht wissen sozusagen? Also wie gehe ich dann eben heran, wenn das das Ziel ist?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, wenn wir auf diese Frage eine Antwort finden heute, dann haben wir eine absolute Marktlücke gefunden. Aber die Frage ist genau so richtig, wie sie berechtigt ist. Und sie ist auch nicht ganz einfach zu beantworten. Natürlich gibt es verschiedene Verfahren, ein Skill Gap zu identifizieren. Es beginnt damit, dass ich erst einmal eine Nullmessung mache. Okay, welche Skills sind da? Und dann abgleiche, welche Skills glaube ich, für die Zukunft, für die nähere, die weitere Zukunft zu brauchen und wie kann ich sie schließen. Die Herausforderung hierbei ist, es sind am Ende natürlich auch sehr viele weiche Faktoren dabei. Das kann auf Selbsteinschätzung beruhen, das kann auf externe Einschätzung beruhen, 360-Grad-Feedback, das kann auf Assessment Center beruhen, das kann auf Analyse von Projekten der täglichen Arbeit beruhen. Die Herausforderung hier ist, das Thema so im Unternehmen zu implementieren, dass es nicht mehr schadet als nutzt. Ich kann natürlich alles erfassen, ich kann einen riesigen Aufwand betreiben, hier eine Skill-Gap-Analyse über das ganze Unternehmen zu ziehen. Es ist am Ende aber ein bürokratisches Monster, das wir hier erschaffen. Und da haben wir viele Beispiele auch von ganz großen Konzernen, die eine eigene Skill-Ontologie versucht haben einzuführen, wo sie versucht haben, jede Stelle mit ganz klaren Skills, Kompetenzen zu hinterlegen, was in der Realität aber letztlich, das Gericht würde sagen, lebensfern ist an dem Punkt. Wir brauchen hier eine Lösung, die wirklich praktikabel ist und zumindest eine grobe Identifikation dafür gibt, wie ist der Stand, wo muss ich hin, ohne es zu überbürokratisieren. Das ist der allererste Schritt. Und da gibt es natürlich verschiedene Tools. Gerade viele neue, moderne HR-Lösungen haben diese Tools, wo es wirklich mit ganz wenigen Schritten dahin kommt, okay, das ist mein aktueller Stand, da möchte ich hin. Und dann ist natürlich die zentrale Auswertung einer Personalentwicklung gibt. Und da muss man natürlich auch immer noch mal schauen, das kommt von zwei Richtungen. Also einmal hat der Mitarbeiter ja ein gewisses Bedürfnis, meistens sich weiterzuentwickeln. Das muss aber nicht zwingend mit dem Bedürfnis der Führungskraft und oder aber der Zielsetzung des Unternehmens übereinstimmen. Es kann ja sein, dass ich sage, hey, ich bin jetzt Produktmanager, ich würde mich gerne aber in das Thema Controlling weiterentwickeln. Dann ist das natürlich meine intrinsische Motivation, hier etwas zu tun. Es kann aber auch sein, dass das nicht unbedingt übereinstimmt mit dem, was meine Aufgabe, meine Rolle ist und was das Unternehmen von mir will. Also das muss man immer im Einklang bringen. Und beides gehört zusammen. Die intrinsische Motivation des Mitarbeiters muss ich natürlich stärken. Ich muss aber auch schauen, dass ich die richtigen Mitarbeiter auf der richtigen Stelle habe, damit ich meine Unternehmensziele erreiche.
Das führt uns jetzt sehr gut zu unserer Kategorie ganz konkret.
Ganz konkret.
Wenn du jetzt schon davon sprichst, dass es natürlich manchmal Unterschiede gibt in dem, was vielleicht der Mitarbeiter denkt, was er brauchen könnte und was vielleicht ein Unternehmensziel ist. Wenn ihr schon solche Daten erhoben habt, gab es da irgendwie Aha-Momente, wo ihr entweder solche krassen Gräben zwischen zwei Bedürfnissen erkannt habt oder sonstige Aha-Erlebnisse hattet bei der Datenerhebung?
Ja, da gibt es ganz viel, von ganz klein zu ganz groß. Ein ganz kleines, aber sehr lustiges Beispiel ist, wir hatten wirklich mal ein Seminar, das war sinngemäß absolute Sicherheit bei völliger Ahnungslosigkeit ausstrahlen. Das hat so große Wellen im Unternehmen geschlagen. Der Mitarbeiter musste wirklich sogar zum Vorstand und musste sich erklären. Wir mussten das dann am Ende des Tages auch aus den Katalogen entfernen. Das heißt, es gibt sowieso schon mal eine Transparenz über gutes Bildungskontrollen, gibt einmal meine Transparenz. Ein anderes, auch sehr konkretes Beispiel, was ich eben kurz erwähnt habe, ist das Thema auch Microlearning vor Schichtbeginn. Das heißt, ich habe signifikant weniger Sicherheitsvorfälle, weniger Unfälle, wenn ich Mitarbeitern gewisse Microlearning-Einheiten, die genau sich auf Unfallverhütung beziehen, immer wieder vor Schichtbeginn zeige. Das können ganz kleine Interventionen sein, 3-5 Minuten, einfach für eine Reaktivierung des Wissens. Wir haben das Thema auch, Unternehmen haben ein riesiges Problem, zum Beispiel beim Thema Probezeitkündigungen. Es gibt signifikante Untersuchungen, 50-60% in manchen Branchen der Mitarbeiter kündigen von sich aus in der Probezeit. Hier kann natürlich auch das Thema Weiterbildung, das Thema Onboarding verbunden mit Weiterbildungsangeboten ganz klar dafür sorgen, dass Mitarbeiter ein besseres Onboarding erhalten, dass Mitarbeiter sich dem Unternehmen viel verbundener und wertgeschätzter fühlen. Also diese Effekte sehen wir. Hier muss ich aber auch genau wie bei dem Thema Sicherheit Daten miteinander verbinden. Was wir sehr gut haben, ist wirklich auch, dass wir genau identifizieren können, zum Beispiel je nach Thema auch, welche Mitarbeiter muss ich weiter besser fördern, weil sie, indem ich sie fördere, hier einen ganz klassischen High-Performer letztlich als Potenzial habe. Weil Bildung oder Weiterbildung hat immer auch irgendwo einen Incentive-Charakter. Das heißt, wenn ich einem Mitarbeiter entsprechend eine Weiterbildung genehmige, hat das immer auch was von Wertschätzung zu tun, hat das immer auch damit zu tun, dem Mitarbeiter zu zeigen, wir glauben an dich, wir vertrauen auf dich, du bist wichtig für uns und für unser Unternehmen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den darf man an dem Punkt nie vergessen. Es darf nie so sein, dass es am Ende eine reine Incentive-Veranstaltung wird, das haben wir auch manchmal, aber es ist immer der Gleichklang und es ist immer die Kunst, die Weiterbildung, die Daten aus der Weiterbildung letztlich mit den anderen Unternehmensdaten zu verbinden. Genau, vielleicht noch ein kleiner Aspekt. Wir haben ja immer Kunden, die sehr, sehr heterogen sind. Also wir haben große Energieversorger, da gibt es 70, 80 Tochterfirmen, Niederlassungen. Und ich sehe natürlich auch alleine anhand der Themen, die gebucht werden, habe ich irgendwo auch Probleme in den einzelnen Einheiten. Habe ich Kulturprobleme, habe ich Führungsprobleme, wenn immer wieder ganz auffallend signifikant gewisse Coachings zu gewissen Themen gebucht werden, wenn gewisse Führungsthemen gebucht werden, kann ich sehr große Ableitungen treffen. Okay, wie ist die Lernkultur, wie ist die Unternehmenskultur auch vor Ort? Oder wie ist allgemein der Stand vor Ort? Das war das Thema, das ich eben angesprochen habe. Völlig überspitzt dargestellt, hier werden Schreibmaschinenkurse gebucht, in einer anderen Niederlassung werden KI-Kurse gebucht. Also ich kann da sehr, sehr viel interpretieren aus den Daten. Ich muss natürlich im Vorfeld wissen, wie ich gesagt habe, was will ich eigentlich genau aus den Daten herauslesen.
Du hast eben das Thema Lernkultur noch erwähnt. Das ist ja ein Thema, das sehr, sehr schwer greifbar ist in den Unternehmen. Wie sieht unsere Lernkultur eigentlich aus und worin äußert sich das? Wie kann denn das Bildungscontrolling dazu beitragen, dass man dazu eben tatsächlich Daten bekommt? Du hast schon so ein paar Beispiele genannt. Was kann man denn noch so ganz konkret auf Bezug Lernkultur, welche Daten kann man da erheben, um da auch ein stärkeres Bild davon zu bekommen, wie die Lernkultur im Unternehmen eigentlich aussieht?
Ja, Lernkultur ist in der Tat ein schwieriges Thema, weil es, der Begriff sagt ja schon, es ist eine Kultur, es hat meistens auch eine historische Bewandtnis. Das Erste, was ich hier machen kann, ist natürlich unterstützend erstmal Daten erheben, wie ist der Status quo. Zu sehen, welche Mitarbeiter gehen wie und warum zum Beispiel auf eine externe Weiterbildung. Es gibt Lernkulturen, da ist das sehr, sehr frei. Da haben Mitarbeiter sehr viele Freiräume bekommen, zum Beispiel ein Lernbudget von 1.000 Euro im Jahr. Völlig egal, wofür sie das ausgeben, weil das Unternehmen sagt, jede Weiterentwicklung, auch eine persönliche, die ein Mitarbeiter macht, hilft mir im Unternehmen. Das ist eine ganz klare Ausprägung einer sehr offenen Lernkultur, auch eines sehr humanistisch zentrierten Weltbildes. Es gibt eine Lernkultur, die sagt, okay, Weiterbildung bei uns ist sehr reglementiert. Es gibt nahezu kaum Weiterbildung außer Pflichtweiterbildungen und wenn, ist sie auch im Alltag des Unternehmens nicht gerne gesehen. Ein Kollege von mir hat mir mal erzählt, E-Learning fühlt sich für ihn immer so an wie Hausaufgaben machen, weil er muss sich dann irgendwie aus dem Arbeitsalltag rausziehen, er wird dann beobachtet, die Leute denken, na, warum ist er nicht erreichbar, obwohl er im Büro ist. Das sind alles Ausprägungen von Lernkultur und da kann ich natürlich mit Bildungscontrolling erste Indikationen bekommen, um zu schauen, okay, so und so ist es bei uns oder wir interpretieren es so und so, aber da ist Bildungscontrolling nur ein Teil. Ich glaube, jede Personalentwicklung weiß sehr gut, wie die Lernkultur in ihrem Unternehmen ist. Hier ist Bildungscontrolling letztlich wahrscheinlich einfach eine Bestätigung oder einfach nochmal eine kleine Anreicherung von Informationen, um das zu spezifizieren. Man sieht das schön zum Beispiel auch im Bereich der Coaching. Auch hier sieht man, das ist eigentlich am deutlichsten, da gibt es immer zwei Ausprägungen. Coaching als Konfliktintervention, wenn irgendwo ein ein Mangel herrscht, dann wird gecoacht versus Coaching als wirklich wirksame Personalentwicklungsmaßnahme, die dann Mitarbeitern auch das Gefühl gibt, hey, du bist uns so wichtig, wir investieren extra in Coaching für dich. Und das ist es dann auch allen Mitarbeitern offen, während es bei den anderen sehr häufig nur auf wirklich Management-Level, C-Level angeboten wird.
Wir haben uns noch eine Frage für den Schluss aufgehoben, die immer bei diesem Thema KI und so weiter so ein bisschen einen Downer reinbringt, deswegen erst am Schluss. Und zwar natürlich die große Frage nach dem Datenschutz. Wir haben darüber gesprochen, dass ihr natürlich für Bildungscontrolling einige Daten erheben müsst. Wie sieht es denn damit aus? Welche Richtlinien gibt es da und welche Daten genau erhebt ihr?
Ja, auch dann bei mir ist direkt der Downer.
Entschuldigung.
Bis jetzt war das Interview hier sehr angenehm. Nein. Mein Lieblingsdatenschützer hat mal erzählt, Datenschutz ist dafür da, uns zu helfen. Und genauso sollte man das auch an der Stelle auch interpretieren. Ich glaube, die Gefahr beim Bildungscontrolling, und da achten die zuständigen Verantwortlichen in Unternehmen sehr, sehr stark, ist, dass ich natürlich immer irgendwo eine direkte Leistungsmessung durchführen kann. Also ich kann ganz genau aus Daten interpretieren, okay, der Mitarbeiter war auf dieser Schulung, der Lerntransfer hat sich in seiner Leistung nicht dargestellt, okay, ich mache hier eine direkte Leistungsbeurteilung. Oder der Mitarbeiter hat jetzt hier ein Interventionscoaching aus verschiedensten Gründen. Manchmal sind es ja natürlich auch Gesundheitsthemen, die wir haben an dem Punkt, sei es im Coaching, sei es in der Wiedereingliederung und anderen Dingen. Da hat der Datenschutz absolut seine Berechtigung. Wir und unsere Kunden gehen immer damit um, dass wir sagen, okay, wir sammeln die Daten, wir versuchen Daten sowieso so weit es geht zu anonymisieren. Und wenn es dann auch letztlich nicht ausreicht, weil ich sehr wenig spezielle oder sensible Buchungen aus einem Bereich habe, kann ich die auch immer poolen. Das heißt, ich greife erst dann auf diese Daten zu, wenn ich eine gewisse Anzahl gleichartiger Buchungen habe, damit keine Rückschlüsse mehr auf die einzelne Person möglich sind. Grundsätzlich sollte es aber immer so sein, dass wir hier das Bildungscontrolling nicht dafür missbrauchen, letztlich in eine persönliche Leistungsmessung und Überprüfung zu gehen, sondern das Bildungscontrolling ist dafür da, Unternehmensziele zu erreichen und mithilfe der Daten die richtigen Schlüsse zu ziehen, wie ich meine Ressourcen optimal einsetze. Das ist der Kern des Themas. Es ist nicht dafür da, wie gesagt, die Führungskraft zu ersetzen, um eine in Anführungszeichen objektivierbare Leistungsüberprüfung oder Messung zu machen.
Das heißt, wir kommen auch nicht dahin, du hattest ja vorher auch gesagt, zum Beispiel viel der Begriff High Performer, dass es dann irgendwie so eine eben sehr genaue Überwachung, ist vielleicht der falsche Begriff, aber Betrachtung der Leistung des Mitarbeitenden wird?
Genau, ganz genau. Das Thema ist ja, ich schicke jemanden irgendwo hin, entweder weil wir eine Skill-Gap-Analyse gemacht haben, gesagt haben, so, ich brauche diese Skills in dem und dem Bereich. Und nachher kann ich natürlich überprüfen, okay, wurde das Ziel erreicht, wurden die Skills aufgebaut oder wurde das Gelernte in den Alltag übertragen, haben sich grundsätzlich Leistungen verbessert. Dafür ist es nicht das richtige Tool. Und ich glaube, da muss man auch genau aufpassen, dass man nicht da es in diese Richtung missbraucht. Aber ich glaube, die Unternehmen, die wirklich Bildungscontrolling ernst nehmen, haben das auch erkannt und steuern das auch anders.
Also Daten im Endeffekt auch ein Stück weit möglichst effizient einsetzen, um nicht zu viele einfach zu erheben, die man dann am Ende des Tages vielleicht gar nicht braucht. Um aus dem Downer so ein bisschen wieder rauszukommen, vielleicht noch eine etwas kniffligere Frage so gegen Ende des Gesprächs. Was würdest du denn sagen? Es greift auch wieder so auf den Einstieg unseres Gesprächs zurück. Bildungscontrolling, geht es denn darum, meistens eher effektiver oder effizienter zu werden beim Lernen in Unternehmen?
Das ist so ein klein wenig die Frage nach Henne und Ei. Ich glaube, es geht am Ende fast um beides. Ich tue mir mit dir natürlich die Effizienz, die Sachen richtig machen, ist natürlich einfach genauso wichtig, als wirklich zu sagen, okay, ich mache die richtigen Dinge. Ich glaube, es ist am Ende das Spiel von beiden. Es nützt dem Unternehmen nichts, wenn ich die Ressourcen letztlich in Formate zum Beispiel auch stecke, die nicht wirksam sind. Oder wenn ich sie in Inhalte stecke, wo ich als Beispiel einen Mitarbeiter auf 3 Tage Schulung schicke, wo der Inhalt genauso gut in 1 oder 1,5 Tagen mindestens genauso gut vermittelt werden kann. Auf der anderen Seite muss ich natürlich auch schauen, okay, welche Inhalte per se, das ist dann die Effektivität, die richtigen Dinge machen. Was machen wir überhaupt? Ich glaube, das greift beides zusammen. Und ich glaube, Controlling kann hier wirklich auch, ich sag mal, ich will nicht Geldverschwendung, aber Kostenfresser irgendwo identifizieren. Aber es ist auf der anderen Seite letztlich das Werkzeug, richtig zu steuern und wirklich um diese Unternehmensziele zu erfüllen. Also Controlling soll hier nicht der Rotstift sein, das ist ganz wichtig. Auch Bildungscontrolling soll nicht der Rotstift sein, sondern es ist am Ende irgendwo auch eine Rechtfertigung, ein Ermöglicher, die Budgets so richtig einzusetzen, damit ich am Ende die besten Mitarbeiter mit den besten Skills habe. Das ist das Ziel. Und ich glaube, das, was man immer unter Controlling versteht, hier wird gekürzt, ist der völlig falsche Ansatz. Und natürlich wird bei Weiterbildung gekürzt, natürlich auch in Krisen wird bei Weiterbildung gekürzt. Wir sehen aber auch gerade am Markt, dass manche Unternehmen Weiterbildungsbudgets in gewissen Teilen sogar erhöhen. Aber gerade wenn es erhöht wird oder gerade wenn es in der Krise ist, ist es natürlich auch das Mittel der Wahl, um nachzuweisen, dass diese Invests richtig und gut waren.
Kann denn am Ende des Tages da auch wirklich ein ganz konkreter Return on Investment stehen, wenn man Bildungscontrolling betreibt? Also kann man dann wirklich am Ende des Tages auch, wenn man die Daten richtig nutzt, einen echten ROI berechnen?
Den kann man mit Sicherheit berechnen, aber hier sind wir genau wieder in der Thematik Kosten-Nutzen-Aufwand. Das ist ähnlich wie Werbung und wir müssen jetzt hier nicht Henry Ford zitieren, der sagt, 50% meiner Werbungen sind unnötig, 50% sind wirksam, ich weiß noch nicht welche. Ich glaube, es wird in erster Linie über die Sekundärindikatoren wirksam. Das heißt Mitarbeiterfluktuation, Mitarbeitermotivation, letztlich auch Erfolg in den einzelnen Projekten. Auch das Thema, wie wohl fühlt sich ein Mitarbeiter? Hat ein Mitarbeiter wirklich das Gefühl, er hat alle notwendigen Kompetenzen und Skills, um seine Aufgaben zu erfüllen? Auch das Thema Mitarbeiterattraktivität sind alles Dinge, die sich irgendwo teilweise mit aus dem Bildungscontrolling speisen. Ein System aufzubauen, um am Ende wirklich Lernerfolg, Transfererfolg zu messen und daraus eine monetäre Ableitung zu treffen, ist zwar möglich, kostet, glaube ich, aber am Ende weitaus mehr, als es am Ende bringt.
Dann würde ich sagen, ich gucke gerade auf die Uhr und bin wieder mächtig stolz. Wir sind wieder exakt bei den 30 Minuten, die wir uns immer vornehmen für die Podcasts. Deswegen würde ich jetzt zur Abschlussfrage kommen, damit wir da schön dabei bleiben. Und zwar, die darfst du so in 1 bis 2 Sätzen beantworten. Bildungscontrolling, wie nutzen wir das richtig ohne ein neues Bürokratiemonster? Und ich würde noch hinzufügen, ohne so einen neuen Leistungsmonitor zu erstellen.
Wie nutzen wir das richtig? 1 bis 2 Sätze, jetzt stellt ihr mich vor eine Herausforderung ganz am Ende.
Klar. Wir überwachen das ja dann auch, ne?
Genau. Ich glaube, mein erster Hinweis wäre pragmatisch anfangen. Klein und pragmatisch anfangen. Wie nutzen wir es richtig, indem wir zuallererst uns überlegen, was wollen wir erreichen, was sind unsere Ziele? 1, 2 kleine Aspekte als Pilot identifizieren, mit dem ich es sehr, sehr gut aufsetzen kann und dann diese Bildungs-Lerndaten mit Geschäftsdaten verbinden, um Schlüsse daraus zu ziehen. Also immer klein, praktikabel anfangen, möglichst gekapselt, daraus die Lehren ziehen und dann schauen, wo muss ich es weiterentwickeln. Also nie groß anfangen, nie es über direkt die ganze Organisation zu ziehen, nie riesige Datensenken basteln, auf die am Ende keiner mehr zugreift. Es ist immer gut, wenn ich die Daten habe, aber immer einfach pragmatisch beginnen. Mhm. Bildungscontrolling hat einen Zweck und keinen Selbstzweck.
Sehr schön. Kleine Abzüge in der B-Note, es waren ein bisschen mehr als 1 bis 2 Sätze, aber wir lassen es durchgehen.
Ja, dann vielen lieben Dank, Raphael, dass du hier uns Rede und Antwort gestanden hast.
Auch zu den Downer-Fragen.
Auch zu den Downer-Fragen, genau.
Ja, gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank, mach's gut und dann bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss.
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 Das große Ziel vor Augen haben und dabei klein und pragmatisch anfangen. Das ist doch mal ein
sehr schön.
Ein super Tipp. Und wer da noch mehr Tipps braucht für so kleine pragmatische Anfänge, der kann auch gerne mal noch in unsere aktuelle Printausgabe reinschauen, die sich nämlich um das Wissensmanagement dreht und den Wissenstransfer. Und auch da ist es eben gefragt, im Kleinen und pragmatisch mal anzufangen, um das große Ziel zu erreichen, dass man das Wissen über das ganze Unternehmen verteilt und erhält.
Genau, und ihr könnt auch noch eine Ausgabe davor zur Hand nehmen. Da ging es nämlich um den Budgetdruck, den gerade viele Unternehmen und auch im Besonderen die Personalentwicklung erlebt. Und da gibt es auch Tipps, wie man zum Beispiel erstmal das Portfolio entrümpelt und immer mit dem Vorsatz, wir schauen, was wir jetzt gerade und für die Zukunft dringend brauchen. Und dafür versuchen wir dann Angebote zu schaffen, sei es intern oder eben dafür, das wenige Budget auszugeben, aber nicht einfach eben so einen breiten Katalog aufzusetzen und davon ist vieles redundant oder im Moment einfach nicht notwendig.
Und damit kommen wir zur Checkout-Frage.
Checkout.
Die heute lautet, was musstet ihr jetzt unbedingt mal ausrechnen?
Wow, die Frage, die ist gemein. Also ehrlich gesagt, was mich sehr beschäftigt ist, weil mir jetzt doch einige Haushaltsgeräte kaputt gegangen sind und auch mein Auto nicht das jüngste ist, damit rechne ich eigentlich täglich. Da habe ich schon oft gedacht, dass ich mir mal ausrechnen könnte, wie viel ich da jetzt zur Seite legen muss, damit das alles kein Drama ist, wenn jetzt noch mehr kaputt geht.
Das ist doch mal sehr groß gedacht und pragmatisch angefangen.
Ja, weil sind wir ehrlich, so ein Auto ist schon dann der größte Posten, der passieren kann. Da ist eine Waschmaschine noch ein Witz dagegen.
Ja, wo wir gerade so beim Haushalt sind, ehrlicherweise, wir denken die ganze Zeit drüber nach, wie wir die ganzen Fahrräder bei uns zu Hause in ein kleines Gerätehäuschen reinsetzen können. Ich muss mir das auch nochmal ausrechnen, welche Fläche denn da jetzt wirklich geeignet ist.
Vor allem messen dann, solltet ihr.
Um dann hinterher nicht überrascht zu sein. Okay. Ja, ich denke, kleine pragmatische Dinge für den Schluss sind in Ordnung.
Genau, Gott sei Dank.
Und dann rechnen wir jetzt damit,
rechnen,
dass ihr trotzdem noch beim nächsten Mal wieder reinhört. Und solange könnt ihr natürlich auf dem Laufenden bleiben, auf unserem Newsportal neues-lernen.org, in die App reinschauen, natürlich ins Printheft blättern oder mit uns fröhlich auf LinkedIn diskutieren.
Genau, dann wünschen wir euch noch zumindest hier in Süddeutschland sind noch immer Sommerferien, wünschen wir euch noch eine schöne restliche Ferienzeit und vielleicht noch ein paar Sonnenstrahlen, mal schauen. Macht's gut.
Macht's gut, bis dahin. Tschüss.
Neues Lernen, der Podcast. Corporate Learning weitergedacht mit Christina Enderle da Silva und Julia Senner.